Captain, how soon can you land?
I can't tell.
You can tell me I'm a doctor.
No, I mean, I'm just not sure.
Or can't you take a guess?
Well, not for another 2 hours.
You can't take a guess for another 2 hours?
No, no, no. I mean, we can't land for another 2 hours. Fog has closed down everything this side of the mountains. We've got to get through to Chicago.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Es begann alles ganz harmlos. Wir dachten an nichts Böses, als Petra und Waldemar Hartmann sich das Konzert der Horror-Rockband Hot Devils anhören wollten. Aber dann passierten Schlag auf Schlag die haarsträubendsten Dinge und schließlich erfüllte sich unser aller Schicksal auf dem Friedhof des Schreckens.
Mörder! The killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Huh. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Tombstone with a bashed in head. Police officer said,
I think he's dead.
Murder in the graveyard. 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 The must have been a
Es war 21 Uhr, als Ulrike und ich bei Petra und Waldi eintrafen. Wir stiegen aus meinem silbermetallikfarbenen BMW und begaben uns zum Eingang des Bungalows. Ich brauchte nicht zu klopfen und nicht zu läuten. Wir wurden erwartet. Waldi öffnete. Er war mein Kampfgefährte aus seligen Zeiten, ein braunhaariger Bursche, hochgewachsen und sportlich. Er war von Beruf Reporter, doch er konnte es sich leisten, nur dann zu schreiben, wenn er Lust dazu hatte. »Wir konnten so kurzfristig keinen Babysitter auftreiben«, sagte Waldi. »Hör endlich auf, dich zu entschuldigen«, sagte ich, gespielt ärgerlich. »Das geht schon in Ordnung. Der kleine Markus ist immerhin mein Patenkind, da kann ich auch mal etwas für ihn tun, oder?« »Wenn du so siehst?« »So sehe ich es«, bestätigte ich. Wir setzten uns. »Schläft der Junge schon?«, erkundigte ich mich. Waldi verdrehte die Augen und seufzte. Es war nicht leicht, ihn ins Bett zu kriegen. Als er erfuhr, dass Tante Ulrike und Onkel Markus kommen würden, wollte er unbedingt aufbleiben und auf euch warten. Ulrike lächelte. »Ich habe ihn richtig gern, den Kleinen.« »Er euch auch«, sagte Waldi. Er und Petra hatten zwei Karten für ein Horrorrock-Konzert der Hot Devils von Bekannten geschenkt bekommen. Deshalb hatten sie uns vor einer Stunde angerufen und gefragt, ob es uns etwas ausmachen würde, während ihrer Abwesenheit über den Schlaf von Klein Markus zu wachen. Wir hatten uns dazu sofort bereit erklärt und auf der Fahrt hierher hatte Ulrike nachdenklich gesagt, »Wir werden für ein paar Stunden das Gefühl haben, eine richtige Familie zu sein. Vater, Mutter, Kind.« Ich hatte den leicht wehmütigen Klang dieser Worte noch in den Ohren. Ulrike hätte bestimmt nicht Nein gesagt, wenn ich sie gefragt hätte, ob sie meine Frau werden wolle. Doch ich würde ihr diese Frage niemals stellen. Mein gefahrvoller Beruf ließ einen solchen Schritt nicht zu. Es wäre unverantwortlich von mir gewesen, eine Familie zu gründen. Ulrike kannte meine Einstellung. Sie hatte sich damit abgefunden. Petra betrat die gute Stube. Ulrike, Markus, es ist wirklich nett, dass ihr gekommen seid. Wenn du dich jetzt auch noch zu entschuldigen anfängst, gehen wir wieder, sagte ich. Petra sah an diesem Abend besonders hübsch aus. Sie trug ein fliederfarbenes Kleid, das wunderbar zu ihrem goldenen Haar passte. Wir wünschen den beiden einen vergnüglichen Abend. Waldi holte Petras perlweißen Mercedes 350 SLC aus der Garage. Ich trat ans Fenster und blickte dem davonfahrenden Wagen nach. Als die Hecklichter nicht mehr zu sehen waren, verließ ich die gute Stube, um nach Klein Markus zu sehen. Er schlief wie ein Engel. Ich kehrte zu Ulrike zurück. »Nehmen wir einen Drink?« »Gern«, sagte Ulrike. Ich begab mich zur Hausbar. Da läutete das Telefon. Ich änderte den Kurs, steuerte den Apparat an und hob ab. »Bei Hartmann«, meldete ich mich. »Ministerpräsident Söder?« »Der bin ich.« »Hier spricht Oberwachtmeister Gillermann vom Revier Dutzenteich.« »Was kann ich für Sie tun, Oberwachtmeister?« »Nun ja, Herr Ministerpräsident, das ist eine seltsame Geschichte. Wachtmeister Hunnikutt behauptet steif und fest, er habe das personifizierte Böse gesehen. Er lässt sich davon einfach nicht abbringen.« »Wann und wo will er diese Wahrnehmung gemacht haben?« erkundigte ich mich. »Er war dienstlich im Horrorrock-Konzert der Hot Devils.« Mir rieselte es kalt über den Rücken. Petra und Waldi waren soeben abgefahren, um sich die Nachtshow der Hot Devils anzusehen. Ich merkte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. »Ich komme sofort«, sagte ich und legte den Hörer in die Gabel. Von diesem Augenblick an sollten sich die Ereignisse überstürzen. Die Polizeistation von Dutzenteich war in einem alten Backsteingebäude untergebracht. Ich dachte an Petra und Waldi und mir rieselte es kalt die Wirbelsäule hinunter. Ich war gespannt, was Wachtmeister Hunnikutt mir erzählen würde. Hastig betrat ich das Gebäude. Ein Uniformierter erhob sich. »Ministerpräsident Söder?« »Ja.« »Verzeihen Sie, dass ich Sie um diese Zeit noch belästigt habe.« »Geschenkt. Wo ist Ihr Kollege?« »Nebenan. Wachtmeister Doyle ist bei ihm. Bringen Sie mich zu ihm.« Gillermann führte mich in den angrenzenden Raum. »George«, sagte er, »dies ist Ministerpräsident Markus Söder von der bayerischen Staatsregierung, der Geisterjäger. Ich habe ihn angerufen und hierher gebeten, weil ich denke, dass es nicht schaden kann, wenn du ihm deine Story erzählst.« Ich fischte mir einen Stuhl und setzte mich rittlings darauf. Hunnikutt musterte mich eingehend. Schließlich sagte er, »Zuerst haben die beiden mir nicht geglaubt. Sie haben mich ausgelacht. Aber ich denke, nun haben sie erkannt, dass ich die Wahrheit rede, sonst hätte Raimund sie nicht angerufen.« »Ich werde Sie bestimmt nicht auslachen, Wachtmeister«, sagte ich, zog meinen Mantel aus und warf ihn auf den Tisch. »Schießen Sie los«, verlangte ich anschließend.
»Ich hatte in der Frankenhalle Dienst, da treten zurzeit die Hot Devils auf.«
»Ich weiß, Freunde von mir haben Karten.«
»Sie sollten nicht hingehen.«
»Ihr Rat kommt leider zu spät. Die beiden sind bereits da. Warum hätten Sie nicht hingehen sollen?«
»Bei diesem Konzert geht es nicht mit rechten Dingen zu. Die Musik der heißen Teufel verändert die Menschen zu ihrem Nachteil. Ich habe selbst den gefährlichen Einfluss zu spüren bekommen.«
»Hat er Sie auch verändert?«
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Ich habe mich dagegen mit aller Kraft gewehrt. Nur dadurch gelang es mir, mich dem Einfluss des Bösen zu entziehen, während alle anderen bereitwillig alles in sich aufnahmen, was ihnen die Show bot.«
Ich dachte an Petra und Waldi Hartmann. Waren auch sie schon vom Bösen infiziert? Ich machte mir Sorgen um die beiden.
»Diese Gruppe stellt eine Bedrohung Nürnbergs dar«,
behauptete Georges Hunnicutt. »Erklären Sie mir das genau.«
»Die Hot Devils geben jeden Abend 2 Konzerte. Die Frankenhalle ist täglich ausverkauft. Wenn die Menschen die Show verlassen, sind sie nicht mehr ganz sich selbst. Sie tragen den Keim des Bösen in sich.«
Ich schluckte. Möglicherweise stimmte jedes Wort, das der Wachtmeister sagte. Dann war Nürnberg tatsächlich gefährdet. Mir kam in den Sinn, dass die Zahl der Verbrechen in den letzten beiden Tagen sprunghaft angestiegen waren. Meine Politikerkollegen standen vor einem Rätsel. Sie konnten sich dieses Phänomen nicht erklären. Waren die Hot Devils an diesem Verbrechensboom schuld? Hatten sie ihn mit ihrer geheimnisvollen Horrorshow ausgelöst? Ich war entschlossen, der Sache noch in dieser Nacht auf den Grund zu gehen. So etwas durfte ich nicht auf sich beruhen lassen. Dafür war ich zuständig. Schließlich gehörte ich einer Abteilung der bayerischen Staatsregierung an, die sich ausschließlich mit Fällen dieser Art befasste. Ihr Kollege sagte mir am Telefon, Sie hätten behauptet, das personifizierte Böse gesehen zu haben, sagte ich. Hunnicutt wischte sich mit einer fahrigen Bewegung über die Augen.
Ja, ich hab's gesehen. Es füllte den ganzen Saal aus, es lag auf den Köpfen der Menschen, es schwebte über den Sitzreihen. Ich fühlte es auch. Es schien mir körperlos zu sein und doch nahm ich zeitweise eine Gestalt wahr. Es war grauenvoll anzusehen.
Beschreiben Sie es.
Das kann ich nicht.
Versuchen Sie es.
Ich darf nicht darüber sprechen.
Wer sagt das?
Es.
Es?
Das Böse. Es will nicht, dass ich es beschreibe.
Hören Sie, Wachtmeister. Es ist möglicherweise sehr wichtig, dass ich weiß, wie das Ding ausgesehen hat, das Sie gesehen haben. Deshalb müssen Sie es beschreiben.
Ich darf nicht,
presste Georges Hunnicutt heiser hervor. Fingerdick glänzte der Schweiß mit einmal auf seiner Stirn. Haben Sie Angst, Hunnicutt?
Ja.
Sie befinden sich in einem Polizeirevier. Ich bin bei Ihnen. Was kann Ihnen hier schon zustoßen, wenn Sie reden? Georges Hunnicutt schaute mich mit großen, furchtvollen Augen an.
Das Böse ist überall, Herr Ministerpräsident.
Auch hier?
Auch hier,
bestätigte der Wachtmeister. Können Sie es sehen?
Nein. »Aber ich fühle seine gefährliche Nähe.«
»Als Polizeibeamter sind Sie verpflichtet, mich nach besten Kräften zu unterstützen, Wachtmeister.«
»Ich habe Sie ausführlich informiert, mein Herr.«
»Nicht ganz. Sie haben etwas ausgelassen.« Georges Hunnicutt blickte mich flehend an.
»Ersparen Sie es mir, darüber zu sprechen.«
»Das kann ich nicht.« Hunnicutt holte tief Luft.
»Na schön, wenn Sie darauf bestehen. Ich sah...«
»Weiter kam er nicht. Er zuckte plötzlich heftig zusammen und stieß einen krächzenden Schrei aus. Seine Augen weiteten sich in namenlosem Grauen.
»Söder«,
kam es kaum hörbar aus seinem Mund,
»helfen Sie mir!«
Ich wusste nicht, was mit ihm los war. Sein Mund klaffte auf, er japste verzweifelt, schien jedoch keine Luft in die Lungen zu kriegen. Seine Augen quollen aus den Höhlen. Er schien sich gegen einen unsichtbaren Angreifer zur Wehr zu setzen. Wie sollte ich dem Mann, dessen Leben zweifellos in größter Gefahr war, helfen? Plötzlich wusste ich es. Ich sprang auf. Ich sah die Abdrücke von würgenden Händen an Georges Hunnicutts Hals. Die Hände waren nicht zu sehen, nur die Druckstellen. Hunnicutt bäumte sich verzweifelt auf. Er wollte schreien, doch seiner Kehle entrang sich nicht der leiseste Laut. Ich stieß den Stuhl, auf dem ich rittlings gesessen hatte, beiseite. Gleichzeitig riss ich mein Hemd auf und nahm das silberne Kruzifix ab, das ich stets um den Hals trage. Das Kreuz stellt eine meiner wirksamsten Waffen im Kampf gegen das Böse dar. Es birgt die Kräfte des Guten in sich. 4 Ministerpräsidenten hatten an den Kreuzenden ihre Zeichen hinterlassen. Mit dem Kruzifix in der Rechten stürzte ich mich auf Georges Hunnicutt. Ich schlug mit dem geweihten Silberkreuz zu. Ein fremdartiges Zischen erfüllte den Raum. Die Eindrücke der würgenden Hände verschwanden. Wachtmeister Hunnicutt bekam wieder Luft. Er hustete und atmete gierig. Er massierte seine schmerzende Kehle.
»Sehen Sie«, krächzte er mit verzerrtem Gesicht, »ich hab's gesagt, ich darf nicht darüber reden und ich werde auch keinen zweiten Versuch unternehmen. Können Sie das verstehen?«
»Natürlich, Wachtmeister«, sagte ich ernst.
»Sie haben mir das Leben gerettet, Herr Ministerpräsident. Ich danke Ihnen.«
»Keine Ursache«, Ich würd's immer wieder tun.
Was werden Sie jetzt unternehmen?
Ich werde die Frankenhalle aufsuchen.
Sehen Sie sich vor, dort kann es für Sie verdammt gefährlich werden.
Ich bin es gewöhnt, mich mit den Mächten der Finsternis herumzuschlagen, erwiderte ich.
Scream, I'm gonna scream again. I'm gonna scream with my baby. I'm gonna scream through the night. I'm gonna scream with my honey. When I squeeze her tight, I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I scream, gonna scream again. The daytime, gonna scream right through the night. Gonna scream with my baby. When I hold her tight, I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I feel scream, gonna scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. When I feel scream, I'm gonna scream again. I'm gonna scream and scream, scream again. I'm gonna scream and scream. Scream again, I'm gonna scream and scream, scream again. When I scream, I'm gonna scream again.
Ich erreichte die Frankenhalle und hatte ein unangenehmes Kribbeln im Nacken. Von hier aus wurde also seit 3 Tagen das Böse in die Stadt hineingetragen. Dem musste ich schleunigst einen Riegel vorschieben, sonst würde aus Nürnberg ein Hort des Grauens werden, eine Festung der Hölle. Dazu durfte es nicht kommen. Mein BMW rollte unmittelbar vor den Eingängen der Frankenhalle aus. Und zwar auf den markierten Plätzen für Einsatzfahrzeuge, die stets freigehalten werden mussten. Ich stieß den Wagenschlag auf und sprang aus dem Fahrzeug. Ein Mann trabte auf mich zu. Er gestikulierte heftig und schüttelte ärgerlich den Kopf. Er war mittelgroß und hatte dunkle Knopfaugen, die mich wütend anstarrten.
»Sagen Sie mal, haben Sie keine Augen im Kopf?« schrie er mich an.
»Sie sehen doch, dass ich welche habe,« gab ich trocken zurück.
»Sind Sie blind?«
»Ihr Krawattenknopf sitzt schief. Ein Blinder würde das nicht merken.«
»Sie denken wohl, weil Sie einen dicken BMW fahren, können Sie sich alles erlauben.«
»Mir scheint, Sie neiden mir den schönen Wagen.«
»Nie im Leben möchte ich so ein protziges Auto haben.«
»Kennen Sie die Geschichte mit dem Fuchs und den Trauben?« fragte ich.
»Ihr Wagen steht auf einem Platz, der unbedingt freigehalten werden muss. Für Einsatzfahrzeuge!«
Sein Geschrei reichte mir. Ich zückte meinen Ausweis. »Ministerpräsident Markus Söder von der Bayerischen Staatsregierung, reicht Ihnen das?« Der Mann hätte sich fast verschluckt.
»Das konnte ich nicht ahnen. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt?« »Ich bitte vielmals um Entschuldigung.«
»Vergessen Sie's. Sie dürfen während meiner Abwesenheit auf meinen Wagen aufpassen. Sollte er geklaut werden, mache ich Sie verantwortlich.« Ich ließ den Mann stehen und betrat die Frankenhalle durch eine der gläsernen Eingangstüren. Das Gebäude dröhnte. Auf der Bühne tobten die als Monster verkleideten Musiker. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Brutalität, Mord und Totschlag in der Luft hingen. Ich spürte die Kraft des Bösen, die sich im Saal bis in den letzten Winkel ausgebreitet hatte. Die Macht der Finsternis versuchte auch mich in ihren Bann zu schlagen. Ich spürte die Angriffe, die nur deshalb wirkungslos von mir abprallten, weil mich mein geweihtes Silberkreuz vom Einfluss des Bösen bewahrte. Ich eilte durch den Saal, lief in Richtung Bühne. Ich war sicher, Petra und Waldi in der gleichen Verfassung anzutreffen, in der sich das gesamte Publikum befand. Warum hätte das Böse ausgerechnet meine Freunde verschonen sollen? Je weiter ich nach vorn kam, desto schneller ging ich. Der hämmernde Rock ließ meine Knochen vibrieren. Je näher ich den 4 verkleideten Musikern kam, desto intensiver spürte ich das Unheil, das von ihnen und ihrer Musik ausging. Ich erreichte die erste Reihe. Alle Stühle waren besetzt, bis auf zwei. Sie waren leer. Petra und Waldi befanden sich nicht mehr im Saal. Bei dieser Wahrnehmung zog sich unwillkürlich meine Kopfhaut zusammen. Zwei leere Plätze. Petra und Waldi waren verschwunden. Das schmeckte mir nicht. Ich legte meine Stirn in Falten. Wo waren die beiden hingekommen? Hatte ihnen die Horrorshow der Hot Devils nicht zugesagt? Ich entdeckte eine in die Wand eingelassene Fernsprechzelle und betrat sie kurz entschlossen. Ich nahm den Hörer vom Haken neben dem Kruzifix, fütterte den Automaten mit einer Münze und wählte anschließend die Nummer der Hartmanns. Nach dem dritten Läuten meldete sich Ulrike. »Hier ist Markus.« »Markus«, kam es vorwurfsvoll durch die Leitung, »du wolltest doch so bald wie möglich wieder zurückkommen.« »Richtig, so bald wie möglich, Baby. Es ist noch nicht möglich.« »Ich langweile mich zu Tode«, schalt das Fernsehgerät ein. »Das würde meine Langeweile nur verschlimmern. Kennst du das bayerische TV-Programm nicht?« »Es ist auf der ganzen Welt gleich schlecht.« »Wenn das ein Trost gewesen sein soll?« »Ulrike, ich hab's eilig.« »Von wo aus rufst du an?« »Ich bin in der Frankenhalle. Petra und Waldi sitzen nicht auf ihren Plätzen. Ich wollte dich fragen, ob sie vielleicht wieder nach Hause gekommen sind, doch wenn du dich langweilst, erübrigt sich diese Frage.« »Was wirst du nun unternehmen?« »Ich werde sie suchen.« Rasch hängte ich den Hörer an den Haken neben dem Kruzifix. Da presste mir plötzlich jemand einen harten Gegenstand in den Rücken. »Revolver«, dachte ich fast automatisch. Und eine Stimme sagte, »So, so, Sie wollen also Petra und Waldi Hartmann wiederfinden. Wie gut sich das trifft. Ich bin in der Lage, Ihnen zu helfen, die beiden wiederzusehen.« Ich drehte mich langsam um zu sehen, mit wem ich das zweifelhafte Vergnügen hatte. Der Mann hatte stahlblaue Augen und ein ovales Gesicht. Er war so groß wie ich, wirkte kräftig und ich wusste, dass er in seinem Leben schon zahlreiche Berufe ausgeübt hatte. Catcher, Leibwächter, Rausschmeißer, Söldner und nun war er Manager. Sein Name war Ralf Siegel. Er managte die Hot Devils und seine Kollegen beneideten ihn um seinen beispiellosen Erfolg. Ich war Ralf Siegel noch nicht persönlich begegnet, kannte sein Gesicht aber aus den Zeitungen. Er zielte mit einem Reichsrevolver M79 auf meinen Nabel. »Ich finde nicht schön, was Sie da tun, Siegel«, sagte ich hart. »Das ist mir gleichgültig. Ich bin Politiker, aber nicht mehr lange. Wie darf ich das verstehen?« »Es wird dafür gesorgt werden, dass Sie von der Lebensbühne abtreten. Habe ich das nicht hervorragend formuliert, Söder?« »Wo befinden sich Petra und Waldi Hartmann?« »Kommen Sie, ich bringe Sie zunächst einmal zu Ihrem Freund Waldi. Ich bin sicher, er wird sich darüber freuen, dass Sie ihm Gesellschaft leisten. Nach dem Konzert wird man sich dann weiter um Sie kümmern.« »Warum tun Sie das, Siegel?« »Ich habe meine Gründe. Ende der Fragestunde, Söder. Vorwärts jetzt.« Wir durchschritten einen Gang, der direkt hinter die Bühne führte. Die Hot Devils drehten soeben noch mehr auf. Folternd war der Sound, der auf die Zuschauer einhämmerte. Er weckte Bosheit und Gemeinheit, Hass und Zwietracht. Ich ging dem Manager nicht schnell genug, deshalb versetzte er mir einen ungeduldigen Stoß. Ich stolperte drei Stufen hinauf und dann sah ich Waldi. Er stand in einem Käfig, dessen dicke Gitterstäbe grün schimmerten. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte ich Ralf Siegel. »Wir haben Ihren Freund in Gewahrsam genommen. Er wollte die Show stören.« »Markus!« schrie Waldi verzweifelt. Er streckte mir durch die Gitterstäbe die Hände entgegen. »Waldi! Markus! Diese Teufel haben sich Petra geholt!« schrie Waldi. Ich wandte mich an Ralf Siegel. »Ist das wahr?« Der Manager nickte grinsend. »Ihr Freund hat recht, Söder. Magische Kräfte haben Petra Hartmann von hier fortgeholt.« »Wohin? Wo befindet sich Petra in diesem Augenblick, Siegel?« »Auf dem Friedhof des Grauens«, kam die Antwort. »Wo ist der?« »Irgendwo außerhalb Nürnbergs. Kellett hält sich dort verborgen.« »Kellett? Wer ist das?« »Kellett, der Dämon. Er hat die Absicht, sich Nürnberg untertan zu machen. Die Hot Devils sorgen dafür, dass Kelletts Saat aufgeht. Das Böse wird in der Stadt rasend schnell um sich greifen. Sie sind Politiker, Söder. Ihnen müsste eigentlich aufgefallen sein, dass die Zahl der Verbrechen enorm gestiegen ist. Das ist unser Werk. Darauf brauchen Sie sich nichts einzubilden. Kommt drauf an, von welcher Seite man's betrachtet.« »Was hat Kellett mit Petra vor?« wollte ich wissen. Waldi starrte den Manager wütend an. Wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, aus diesem seltsamen Käfig auszubrechen, wäre er garantiert mit seinen Fäusten über Ralf Siegel hergefallen. »Der Dämon wird Petra die Seele nehmen«, antwortete der Manager. Er fühlte sich sehr sicher mit seiner Waffe. Waldi rüttelte an den Gitterstäben. »Lassen Sie mich sofort raus, damit ich Ihnen zeigen kann, was eine Harke ist!« Siegel lachte gehässig. »Ich verstehe nicht, weshalb Sie sich dermaßen aufregen, Hartmann. Auch Sie wird Kellett zum Untoten machen. Dann sind Sie mit Ihrer Frau wieder glücklich vereint. Was wollen Sie mehr?« »Du Schwein!« brüllte Waldi. Er warf sich ungestüm gegen die Gitterstäbe, doch damit erreichte er gar nichts. »Kellett will noch viele Seelen haben«, sagte Ralf Siegel ungerührt. »Wir werden sie ihm besorgen.« Er hob die Kanone und zielte damit auf meinen Freund. Und ich erkannte meine Chance. Erstmals wies der Lauf des Reichsrevolvers nicht auf meinen Bauch. Diese einmalige Gelegenheit musste ich sofort nützen. Ich explodierte förmlich. Meine Handkante traf den Revolverarm des Managers. Ralf Siegel stieß einen wütenden Schrei aus, aber der M79 fiel nicht zu Boden. Siegel bewies, dass er als Catcher immer noch der Chef im Ring gewesen wäre. Er sprang mich blitzschnell an. Und dann kam der Treffer, der mich kraftvoll nach hinten beförderte. Dabei geschah etwas Seltsames. Ich flog in Richtung Käfig. Eigentlich hätte ich mit dem Rücken gegen die grün schimmernden Stäbe prallen müssen, doch etwas anderes passierte. Die Stäbe wurden weicher als Gummi. Ich spürte, wie mein Körper sie berührte. Sie bogen sich auseinander, ließen mich durch und erstarrten sofort wieder, sobald ich mich im Inneren des Käfigs befand. Waldi fing mich auf. Ich sprang vorwärts, wollte nicht wahrhaben, dass nun auch ich in diesem Käfig gefangen war, doch ich prallte hart gegen die dicken Stäbe. Meine Freiheit war mir genommen. Grinsend steckte Ralf Siegel seinen Reichsrevolver weg. Er trat einen Schritt näher. »Wir sehen uns wieder, Söder. Nach der Show. Bis dann.« »Jetzt sitzen wir schön im Dreck«, brummte Waldi wütend. »Verdammt nochmal, wenn ich die Gelegenheit hätte, ich würde diesem Manager den Hals umdrehen.« »Das ist leichter gesagt als getan. Wir sitzen in einem schwarzmagischen Käfig fest. Da kommt man nicht so einfach raus.« »Wir müssen herausfinden, wo sich Petra befindet. Wir müssen ihr beistehen. Petra braucht unsere Hilfe, Markus. Wenn wir ihr nicht helfen, ist sie verloren. Dann macht Kellett sie zur Untoten. Oh mein Gott, das müssen wir um jeden Preis verhindern.« Ich legte Waldi die Hand auf die Brust und übte einen sanften Druck auf meinen Freund aus. »Geh zurück.« »Was hast du vor?« fragte mich Waldi nervös. »Wir befinden uns in einem Käfig, der schwarzmagisch gefestigt ist. Ich will mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Zauber mit der Kraft des Lichts konfrontiere, die sich in meinem Silberkreuz befindet.« Waldi nickte heftig. »Eine gute Idee, beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit.« Ich nahm das geweihte Kruzifix ab. Vorsichtig führte ich es an die grün schimmernden Gitterstäbe heran. Ein gespenstisches Knistern und Knacken war zu vernehmen. Waldi hielt den Atem an. Als ich mein Kreuz bis auf wenige Zentimeter an die Stäbe herangebracht hatte, setzte ein dumpfes Brummen ein. Mein Freund und ich erkannten deutlich, wie die Stäbe vibrierten. Die schwarz-magischen Kräfte reagierten auf den Angriff des Guten. Immer lauter wurde das Brummen. Es griff auch auf uns über. Auch wir begannen zu vibrieren. Waldi presste jetzt die Kiefer fest aufeinander. Aus dem Vibrieren der Stäbe wurde ein rasch stärker werdendes Schwingen, das schließlich in ein weiches Schlängeln überging. Ich berührte mit dem Kreuz einen Stab. Er zuckte zusammen, fühlte sich wie ein Schlangenleib an. Mit einem singenden Ton riss er da, wo ich ihn berührt hatte, ab. Er rollte sich nach oben und nach unten auf. Und nun bestand für Waldi und mich die Möglichkeit, durch die entstandene Lücke im Gitter zu schlüpfen und auf diese Weise unsere kostbare Freiheit wieder zu erlangen. »Komm«, sagte ich zu Waldi Hartmann. »Markus, wir können raus.« »Dir kann man aber auch gar nichts verheimlichen«, sagte ich feixend. Dann schlüpfte ich aus dem Käfig. Waldi folgte mir. »Was weiter?«, fragte er erregt. »Wir sollten uns Ralf Siegel schnappen und ihn zwingen, uns zu verraten, wo sich der Friedhof des Grauens befindet.« »Trotz der gebotenen Eile dürfen wir nichts überstürzen«, sagte ich zu Waldi. »Wir kennen unsere Gegner zu wenig. Wir dürfen nicht riskieren, dass man uns nochmal einsperrt. Damit wäre Petra nicht geholfen.« Das sah Waldi ein. »Was schlägst du vor?« »Wir könnten uns in der Garderobe der Hot Devils verstecken und sehen, was dann weiter geschieht. Vielleicht gelingt es uns, sie zu belauschen. Vielleicht erfahren wir auf diese Weise, wo sich der Friedhof des Grauens befindet.« »Okay, Markus, das machen wir«, entschied Waldi. Wir machten uns auf die Suche nach der Garderobe. Es war nicht schwierig, sie zu finden. An der Tür stand in flammendroten Lettern »Hot Devils«. Waldi wollte sofort eintreten, doch ich griff nach seinem Arm und hielt ihn zurück. »Nicht so ungestüm«, flüsterte ich. »Du musst versuchen, dich etwas mehr zu beherrschen, sonst rennst du heute Nacht noch womöglicherweise in dein Verderben.« »Du weißt, was auf dem Spiel steht, Markus. Es geht um Petras Leben.« »Und um deines, wenn du nicht vorsichtig genug bist«, warnte ich den Freund. Meine Hand schloss sich um den Türknauf. Ich drehte ihn behutsam nach links. Dabei dachte ich an mein reichhaltiges Waffenarsenal. Es befand sich in meinem Spezialkoffer und dieser wiederum stand im Schlafzimmer meiner Wohnung im Schrank. Auch meine Silberkugel-Beretta lag zu Hause. Stille herrschte in der Garderobe. Die Künstler arbeiteten auf der Bühne und niemand wartete in diesem Raum auf ihre Rückkehr. Wir traten ein. Meine Hand suchte den Lichtschalter. Ich knipste die Beleuchtung an, die Garderobe war groß genug, um den vier Musikern reichlich Platz zu bieten. Im Hintergrund des Raumes entdeckten wir einen Einbauschrank. Er war leer, wurde von den Hot Devils nicht benutzt. »Ein gutes Versteck«, sagte Waldi. »Das wird sich herausstellen«, gab ich zurück. Waldi verschwand im Schrank. Ich löschte das Licht und stieg dann gleichfalls in den Schrank. Vorsichtig schob ich die Tür zu. Einen kleinen Spalt ließ ich offen. Nun fing das lange Warten an. Vor allem mein Freund Waldi litt darunter sehr. Er wollte Petra helfen, konnte es aber noch nicht. Ihm musste jede Minute, die vertickte, wie eine kleine Ewigkeit vorkommen. Trotz des Spalts war die Luft im Einbauschrank schwül und stickig. Waldi fühlte sich beengt, er hielt es in dem Kasten kaum noch aus. »Versuch dich zu beruhigen, Waldi!« »Wie kann ich das denn, Markus? Die Zeit schreitet immer weiter fort und die Sorge um Petra frisst mich langsam auf. Wenn wir nicht bald erfahren, wo Petra sich befindet, können wir nichts mehr für sie tun.« »Lass trotzdem Dampf ab, sonst reißen im entscheidenden Augenblick deine Nerven und du lässt dich zu einer Unbesonnenheit hinreißen, die uns beiden zum Verhängnis werden kann. Dann ist Petra auf jeden Fall verloren.« Waldi seufzte geplagt. »Ich geb mir Mühe, ich geb mir ja Mühe, Markus.« Schritte unterbrachen meinen Freund. Wir verhielten uns mucksmäuschenstill. Die Schritte näherten sich der Tür, die gleich darauf geöffnet wurde. Licht flammte auf, der grelle Schein schmerzte mich einen Moment in den Augen, die sich aber sehr schnell an die Helligkeit gewöhnten. Zum ersten Mal sah ich die vier Musiker aus der Nähe. Ihre Maskerade war an Scheußlichkeit nicht zu überbieten. Die Figuren schienen dem kranken Gehirn eines perversen Surrealisten entsprungen zu sein. Ich sah eine grauenerregende, gelblich glänzende Fratze mit blutroten Schuppenwülsten. Ich sah einen Hahnenschädel, der das blitzende Gebiss eines Wolfs besaß. Dafür hatte der nächste Monstermusiker einen Schlangenkopf mit Krötenaugen und lappiger Haut. Und das dritte Ungeheuer trug einen Fantasiekopf auf den Schultern, der zur Hälfte transparent war, wodurch ich Adern sehen konnte, durch die schwarzes Dämonenblut zu fließen schien. Ängstliche Naturen mussten beim Anblick dieser Masken einen Schock fürs Leben kriegen. Es stellte sich heraus, dass die Künstler in ganzen Horroranzügen steckten. Sie nahmen nicht die Kopfmasken allein ab, sondern schälten sich auf einmal aus der gesamten Verkleidung. Gespannt wartete ich auf den Moment, wo sich der erste Musiker seines Anzugs entledigte. Mein Herz übersprang in dieser Sekunde einen Schlag. Ich zuckte heftig zusammen, Waldi, der nicht sehen konnte, was ich beobachtete, blickte mich beunruhigt an. Mir schnürte es die Kehle zu, denn ich hatte gesehen, wer sich hinter der Maske des Hahnenschädels befand. Ein junger Mann war es, blass wie eine Leiche, mit gebrochenen Augen. Der Mann war tot. Auch die anderen Musiker lebten nicht. Wir hatten Untote vor uns. Ehemalige Menschen, deren Seelen sich Kellett einverleibt hatte, um sich damit zu stärken. Diese lebenden Leichen waren ein erschreckend wirksames Instrument des Dämons. Erst wenn Nürnberg zum Nährboden für die Mächte der Finsternis geworden war, würde Kellett in Erscheinung treten. Dann konnte er gefahrlos seine grausame Herrschaft über die Menschen in unserer Stadt antreten. Die vier Untoten zogen ihre Straßenanzüge an. Ich überlegte, ob es sinnvoll war, die Schranktür aufzureißen und die lebenden Leichen anzugreifen. Bevor ich mich entscheiden konnte, hämmerte eine Faust gegen die Tür. Ralf Siegel betrat die Garderobe. »Ich habe Söder und Hartmann im gesamten Komplex der Frankenhalle gesucht, konnte sie jedoch nicht finden.«
»Das ist nicht gut«,
sagte einer der Untoten mit hohler Stimme.
»Natürlich ist das nicht gut. Söder gehört nicht zu den Typen, die sich freuen, mit heiler Haut davongekommen zu sein und einfach nach Hause zu gehen. Er wird zurückschlagen. Möglicherweise alarmiert er in diesem Moment die bayerische Staatsregierung. Wir müssen schnellstens aus der Frankenhalle raus.«
»Heißt das, wir geben morgen kein Konzert mehr?«
»Morgen«, sagte der Manager und winkte ab. »Bis morgen kann vieles passiert sein. Morgen lebt Söder vielleicht schon nicht mehr.«
»Und was tun wir heute?«
»Wir werden uns nicht in unser Hotel zurückbegeben, denn dieser Aufenthaltsort ist allgemein bekannt.«
»Warum benutzen wir nicht die möblierte 12-Zimmer-Wohnung, die du von einem Strohmann mieten ließest?«
»Genau das wollte ich vorschlagen. Bis auf Weiteres werden wir in der Kriemhildstraße 61 wohnen. Heute um Mitternacht wird Kellett die blonde Frau töten und damit zu seiner willenlosen Dienerin machen. Es entwickelt sich alles bestens.«
»Die Macht der Hölle möge uns weiterhin beistehen.«
»Das wird sie«, sagte Ralf Siegel überzeugt. »Das wird sie ganz bestimmt.«
Sie verließen die Garderobe. Ich hörte Bill aufgeregt neben mir hüsteln.
»Hast du das gehört, Markus?« fragte er nervös.
»Klar, ich habe ja nichts mit den Ohren. Kellett wird Petra töten und diese fünf Höllenbastarde werden Jagd auf uns machen. Noch sind wir ihnen gegenüber im Vorteil, Waldi. Sie haben keine Ahnung, wo wir uns befinden. Wir kennen jedoch den Ort, wo sie sich verstecken. Kriemhildstraße 61. Und was ist damit gewonnen? Wir wissen immer noch nicht, wo sich der Friedhof des Grauens befindet. Die Gefahr wird für Petra immer größer. Wir hätten diese Kerle nicht weggehen lassen dürfen.«
»Hättest du dich mit allen fünf anlegen wollen?«
»Wäre das nicht immer noch besser gewesen, als Petra ihrem furchtbaren Schicksal zu überlassen?«
»Wir müssen versuchen, eine dieser fünf Teufelsmarionetten zu erwischen«, sagte ich. »Wenn uns das gelingt, können wir ihn mit Hilfe meines Kreuzes zwingen, uns zu sagen, was wir wissen müssen. Dazu reicht die Zeit nicht, Markus.«
»Sie muss reichen«, sagte ich und schob die Schranktür auf. Wir hasteten die Kellertreppe hinauf und fanden einen Weg aus dem Gebäude. Ich lenkte den BMW die Münchner Straße entlang. Es war angenehm, um diese Zeit zu fahren. Wir begegneten keinem einzigen Auto. Am Tag herrschte hier ein Chaos, das die Autofahrer verzweifeln ließ. Ich tippte kurz auf die Bremse und bog dann in die Wodanstraße ein. Von hier aus waren es nur noch ein paar Radumdrehungen. Augenblicke später befanden wir uns in der Kriemhildstraße. Wir hielten nach der Nummer 61 Ausschau. Waldi entdeckte sie. Ich zog den BMW an den rechten Fahrbahnrand heran und bremste sachte. Der Wagen kam zum Stehen. Ich schaltete die Beleuchtung ab. Plötzlich legte sich Waldi Hartmanns Hand hart auf meinen Arm. »Markus«, stieß mein Freund heiser hervor. Er wies mit dem Kinn nach vorn. Ich nickte und brachte den BMW-Motor zum Verstummen. Das Geräusch sollte unsere Anwesenheit nicht verraten. Wir beobachteten zwei Personen, die aus dem Haus Nummer 61 getreten waren. Als die Männer in das Streulicht der Straßenbeleuchtung traten, stellten Waldi und ich fest, dass sie keinen Schatten hatten. Es handelte sich um die Untoten. Kein Zweifel war möglich. Die Männer gehörten zu den Hot Devils. Eine günstige Fügung des Schicksals. Mit diesen beiden konnten wir leichter fertig werden als mit vier oder gar fünf Gegnern. »Schnappen wir sie uns?«, fragte Waldi voll Tatendrang. »Warte ab.« »Worauf? Du weißt wohl nicht, wie spät es ist, Markus.« »Ich kenne die Uhr seit meinem Vorschulalter. Dann verstehe ich nicht...« Die Untoten stiegen in einen Wagen. Als sie losfuhren, zündete ich die BMW-Maschine. »Wir werden uns dranhängen«, entschied ich. »Vielleicht fahren sie geradewegs zum Friedhof des Grauens.« Waldi nickte. »An die Möglichkeit habe ich überhaupt nicht gedacht.« »Dafür hast du ja mich«, sagte ich lächelnd und schaltete die Fahrzeugbeleuchtung ein. Dann ließ ich den BMW langsam anrollen und fuhr mit einigem Sicherheitsabstand hinter dem Wagen her, in dem die beiden Untoten saßen. Waldi trommelte mit den Fingern nervös auf das Armaturenbrett. Die Zeit schritt unaufhörlich fort. Ich hoffte mit jeder Faser meines Herzens, dass diese beiden Dämonenhelfer uns direkt zu Petra bringen würden. Ich richtete meine Fahrweise so ein, dass die Untoten unmöglich Verdacht schöpfen konnten. Ich verstehe mich aufs Beschatten von Personen. Ich wäre ein schlechter Politiker, wenn das nicht so wäre. Wir näherten uns dem Stadtrand. Ich merkte, dass sich Waldis Gesichtsausdruck allmählich veränderte. Kurze Zeit lag Erschrecken auf seinen Zügen, dann starrte er ungläubig hinter dem Wagen her und schließlich funkelte nacktes Entsetzen in seinen Augen. »Großer Gott, Markus, weißt du, wohin die fahren?« »Die fahren dorthin, wo ich wohne. Die sind zu meinem Haus unterwegs. Markus, weißt du, was das bedeutet? Diese verfluchten Teufel haben die Absicht, sich an Ulrike und an meinem Jungen zu vergreifen.« Mir war, als würde mir eine eiskalte Hand die Kehle zuschnüren. Ich hatte schon längst dasselbe gedacht wie mein Freund. Doch mir hatte der Mut gefehlt, diesen schrecklichen Verdacht in Worte zu kleiden. Waldi hatte es getan und mich schauderte mit einem Mal. Waldi Hartmann federte aus dem Fahrzeug. Ich erschrak, als ich das Gesicht meines Freundes sah. Es war grau und verzerrt. Wut, Hass und Angst funkelten in seinen Augen. Er rannte auf sein Haus zu. Ich folgte ihm, war in großer Sorge um Klein Markus und um Ulrike. Es wäre wirklich wichtig gewesen, meinen Einsatzkoffer auch zum Babysitten mitzunehmen, fiel mir ein. Da standen mir zahlreiche höchst wirksame Waffen gegen die Mächte der Finsternis zur Verfügung. Und wo befanden sie sich? In meinem Schlafzimmerschrank. Waldi und ich rannten auf die offen stehende Terrassentür zu. Wir stürmten in die gute Stube. Ich sah nur einen Untoten. Ulrike kämpfte mit ihm. Wo war der zweite? Als Ulrike uns erblickte, rief sie, »Markus! Waldi! Der andere! Er läuft die Stufen hoch!« Waldi Hartmann wusste, was das zu bedeuten hatte. Sein Junge war in Gefahr. Der Reporter jagte durch das Wohnzimmer. Er erreichte die Tür. Rechts davon hing ein geweihtes Metallkreuz an der Wand. Blitzschnell riss Waldi es vom Haken. Mit einem weiten Satz beförderte er sich in die Diele. Der Untote hatte schon fast das Ende der Treppe erreicht. Waldis Kopfhaut zog sich zusammen. »Er darf Klein Markus nichts tun«, schoss es ihm durch den Kopf. »Er darf das Zimmer des Jungen nicht betreten«, wütend holte der Reporter aus. Er schleuderte das Metallkreuz hinter dem Bleichen her. Waldi hatte gut gezielt. Das Kruzifix traf genau die Mitte des Rückens. Der Unheimliche stoppte auf der vorletzten Stufe, er riss die Arme hoch und verlor das Gleichgewicht. Das geweihte Metallkreuz steckte ihn nieder. Er stürzte rücklings die Treppe herunter, überschlug sich dabei mehrmals und blieb vor Waldis Füßen liegen. Ein gebrochener Hals bedeutet für jeden Untoten das Ende. Der Bleiche stellte keine Gefahr mehr dar. Während sich mein Freund um diesen Untoten gekümmert hatte, hatte ich mir den anderen vorgenommen. Mein erster Faustschlag beförderte ihn von Ulrike fort. Ich setzte sogleich nach. Der Bleiche warf sich mir entgegen. Ich versuchte, ihm die Beine wegzuziehen, doch er wich meinem Fuß aus und packte mich. Seine Arme umschlangen mich, er riss mich hoch, schien mich erdrücken zu wollen. Unbeschreibliche Kräfte steckten in dem Mann. Meine Rippen schmerzten, mein Brustkorb schien sich in einem riesigen Schraubstock zu befinden, der unerbittlich zugedreht wurde. Ich hieb mit aller Kraft auf den Untoten ein. Ein Treffer verschaffte mir endlich Luft. Ich rutschte blitzschnell aus der Umklammerung heraus, packte beide Beine des Gegners und stieß mit der Schulter nach vorn. Der Untote kippte daraufhin nach hinten weg und knallte auf den Teppich. Dann bezwangen wir den starken Kerl mit vereinten Kräften. Der Bleiche tobte. Weißer Schaum flockte aus seinen blutleeren Lippen. Er bäumte sich in unserem Griff wütend auf, doch wir ließen ihn nicht mehr los. Hastig nahm ich mein Silberkreuz zur Hand. Ich hielt die Kette und ließ das Kruzifix über den leeren Augen des Untoten pendeln. Das schwächte ihn merklich. Mein Kreuz machte ihm Angst. Er wusste, dass ich ihn damit vernichten konnte. Verzweifelt versuchte er freizukommen, doch wir hielten ihn fest und setzten ihm mit der Kraft des Guten hart zu. »Du wirst uns nun ein paar Fragen beantworten«, sagte ich schneidend.
»Lasst mich los«, röchelte der Untote.
»Was hattet ihr vor?«
»Ralf Siegel wollte, dass wir Ulrike und den Jungen holen.«
»Wohin hättet ihr die beiden bringen sollen?«
»Auf den Friedhof des Grauens, und dann hätten wir dich unter Druck setzen und in eine tödliche Falle locken sollen, Söder.«
»Wo befindet sich dieser Friedhof?«
»Am Stadtrand von Nürnberg. Er ist Kelletts Revier und liegt an der Straße nach Erlangen.«
Mehr wollte ich nicht wissen. Die Zeit brannte uns auf den Fingernägeln. Ich verlangte von Ulrike, sie möge den Untoten fesseln. »Was soll aus ihm werden?« fragte Waldi. »Wir werden uns später um ihn kümmern, wenn wir Petra aus den Klauen des Dämons gerettet haben.«
»Das wird euch nicht mehr gelingen. Ihr seid zu spät dran, es ist gleich Mitternacht.«
Waldi holte seinen Revolver, der zwar nicht mit geweihten Silberkugeln geladen war, mit dessen Hilfe man aber lebende Leichen vernichten konnte. Wir verließen das Haus durch die Vordertür und sprangen in den BMW.
You can do it very jerky, you can do it very stiff. Do it in a coffin, you can do it in a lift. Hey monster, monster rock, I said hey monster, monster rock, I said hey monster, monster rock. Everybody's doing the monster rock. You can do it very clean, you can do it very dirty. Do it when you're young, you can do it when you're 30. Hey monster, monster rock, I said hey monster, monster rock, I said hey monster, monster rock. Everybody's doing the monster rock. Hey monster, monster rock, I said hey monster, monster rock, I said hey monster, monster rock. Everybody's doing the monster rock.
Zog den schweren Wagen in eine weite Kurve. Die Scheinwerferkegel erfassten eine alte Steinmauer. Das musste der Friedhof sein, auf den Petra mit Hilfe von magischen Kräften geholt worden war. Augenblicke später stoppte ich das Fahrzeug vor dem offenen Friedhofstor. Wir sprangen aus dem BMW und hasteten durch das Tor. Mir fiel in der Mitte des Totenackers ein glutroter Schein auf, der aus dem Boden zu leuchten schien. Auch Waldi entdeckte ihn. Ich brauchte kein Wort zu sagen. Der Reporter und ich verständigten uns mit einem raschen Blick. Nun wussten wir, wo wir Petra finden würden. Wir starteten gleichzeitig, mit langen Sätzen näherten wir uns der aufklaffenden Spalte im Erdreich. Wir hetzten die Stufen hinunter. Ich erfasste die Gefährlichkeit der Situation mit einem einzigen Blick. Ich sah Ralf Siegel, zwei weibliche und zwei männliche Untote. Und ich sah Petra, die vor dem Dämon Kelet kniete. Das Biest wollte ihr soeben den Todeskuss geben. »Halt!« schrie ich. Kelet zuckte hoch. Er stieß einen wütenden Fluch aus. Sein Knochenfinger wies auf mich.
»Söder, du wagst es, diese feierliche Zeremonie zu stören.«
»Ich werde noch ganz andere Dinge tun.« Im selben Moment bildeten die Untoten eine aggressive Front gegen uns. Ralf Siegel bewaffnete sich mit seinem Dämonendolch, ergriff mich sogleich an, die blitzende Klinge zuckte auf mich zu. Wie ein Fallbeil sauste meine Handkante in derselben Sekunde nach unten. Ich traf den Dolcharm meines dämonischen Gegners. Doch Ralf Siegel verlor die gefährliche Waffe nicht. Fest hielt er sie weiterhin in seiner Faust. Abermals stach er auf mich ein. Die Klinge verfehlte mich nur um Haaresbreite. Meine Hände schnappten den dämonischen Manager. Ich drehte mich um die eigene Achse, riss Siegel mit mir und schleuderte ihn kraftvoll gegen die Marmorwand. Unterdessen wurde Waldi von den vier Untoten attackiert. Vier gegen einen. Ein verdammt übles Verhältnis. Waldi sah sich vor. Er wartete mit bis zum Zerreißen angespannten Nerven auf den Angriff der lebenden Leichen. Schon erfolgte er. Waldi riss den Revolver hoch, zielte kaum, drückte ab. Ein Zombie brach tödlich getroffen zusammen. Aber dann geriet der Reporter in arge Bedrängnis. Eine weibliche Untote versetzte ihm einen kraftvollen Stoß. Gleichzeitig traf ihn ein Faustschlag. Ein weiterer Hieb entwaffnete ihn. Der Revolver fiel zu Boden und schlitterte über die schwarzen Steinplatten weit weg. Zu weit. Waldi konnte die Waffe nicht mehr erreichen. Knurrend und fauchend stürzten sich die Zombies nun auf den Reporter. Sie wollten ihm den Rest geben. Waldi kassierte mehrere schmerzhafte Treffer. Ein Hammer warf ihn sogar zu Boden. Er rollte herum. So entging er im letzten Moment einem Tritt, der ihm die Besinnung geraubt hätte. Keuchend zog Waldi die Beine an. Der männliche Zombie wollte sich auf ihn fallen lassen, doch Waldi fing den Angreifer mit den Beinen ab und dann stieß er den lebenden Leichnam mit aller Kraft zurück. Der Zombie stürzte und blieb regungslos liegen. Ich trug weiter meinen erbitterten Kampf gegen Ralf Siegel aus. Der rangniedrige Dämon versuchte alles, um mir seinen Dolch ins Herz zu stoßen. Mit einem oft geübten Judo-Griff drehte ich Siegels Arm herum. Wir kamen dabei beide zu Sturz. Der Manager fiel auf mich. Sein Dämonendolch befand sich genau zwischen uns. Zum Glück wies die Klinge zu diesem Zeitpunkt nicht auf mich, sondern auf Ralf Siegel. Tief drang die Waffe in seinen Leib. Er zuckte heftig zusammen. Schwarzer Rauch kräuselte sich aus seinem Mund. Seine Dämonenaugen glommen ein letztes Mal auf und erloschen dann für immer. Er hatte sich gewissermaßen selbst besiegt, war in seinen eigenen Dolch gefallen. Atemlos drückte ich den schweren Körper zur Seite. Ich schwitzte so sehr, dass man meine Unterwäsche hätte auswringen können. Nun versuchte sich der Reporter, die beiden weiblichen Zombies vom Leib zu halten. Sie machten es ihm nicht leicht. Immer wieder griffen sie ihn fauchend an, aber ich hatte keine Zeit, ihm beizustehen, denn ich bemerkte in diesem Augenblick, dass Kellett sich anschickte, Petra doch noch den Todeskuss zu geben und sich damit ihre Seele einzuverleiben. Dazu durfte es nicht kommen. Während sich Waldi mit den untoten Mädchen herumschlug, rannte ich dorthin, wo der Revolver meines Freundes lag. »Petra!« brüllte ich, so laut ich konnte. Meine Stimme riss sie aus ihrer Trance. Ihre Augen öffneten sich. Sie sah Kellets Totenvisage dicht vor sich, riss beide Arme hoch und versetzte den Dämon entsetzt einen Stoß. Einen Lidschlag später war ich bei ihr. »Markus«, stieß sie krächzend hervor. Ich packte die Hand, die sie mir entgegenstreckte, riss sie auf die Beine und hinter mich. Kellett bekam von mir einen Tritt gegen den Hüftknochen, der ihn drei Schritte zurückwarf. Er fluchte lästerlich. Hinter ihm brauste das glutrote Höllenfeuer. Groß und bedrohlich ragte er davor auf. Wild schüttelte er den Kopf.
»Hier unten hast du keine Chance gegen mich, Söder.«
»Ich werde dir das Gegenteil beweisen, Kellett.«
»Ich werde euch allen die Seele nehmen.«
»Versuch zuerst meine zu holen,« sagte ich giftig.
»Du überschätzt dich, Söder. So gut wie du glaubst, bist du nicht.«
»Trotzdem bin ich noch besser als du, Kellett. Aus deinen Plänen wird nun nichts werden. Ich werde dich töten. Und Nürnberg wird von der Überflutung durch die Mächte der Finsternis bewahrt werden.« Kellett schüttelte wieder den Kopf.
»Was bist du nur für ein Narr, Söder? Willst du mich töten? Etwa mit diesem Revolver? Er ist nicht einmal mit Silberkugeln geladen.«
»Ich schaff's, Kellett.«
»Ich habe dich nicht zu fürchten, Söder. Im Reich der Dämonen wird man mit Begeisterung die Nachricht von deinem Tod aufnehmen. Ich werde einen Höllenpolitiker aus dir machen, der allen meinen Befehlen widerspruchslos gehorchen wird. Du wirst mein Mann bei der bayerischen Staatsregierung sein. Du wirst diese weltbekannte Exekutivbehörde für mich vergiften. Wirst aus der Staatsregierung ein Instrument des Bösen machen.«
Mich überlief es kalt. Wenn Kellett dieses Vorhaben gelungen wäre, schrecklich. Doch ich wusste, dass ich es in der Hand hatte, diesen Vormarsch des Bösen zu stoppen. Ich war zuversichtlich, dass Nürnberg das Schicksal, das ihm Kellett zugedacht hatte, erspart bleiben würde. Waldi wurde in diesem Augenblick von den beiden weiblichen Untoten niedergerungen. »Waldi!« schrie Petra entsetzt. Sie rannte zu ihm. »Petra, bleib hier!« schrie ich, doch sie hörte mich nicht. Waldi konnte sich von dem mörderischen Würgegriff seiner Gegnerin befreien. Er lief sofort zu Petra, die aufsprang und sich schluchzend in seine Arme warf. »Waldi, oh Waldi!« Diese bewegende Szene lenkte mich kurz ab. Kellett versuchte, seine Chance zu nützen. Er hatte die Absicht, auf mich zuzurasen und mich mit seinen Knochenfäusten niederzumachen. Doch als er startete, drückte ich ab. Die Kugel traf die Mitte seiner Stirn, beförderte ihn mitten hinein in die fauchende Satanslohe, die alles vernichtete, ob Freund oder Feind. Die Flammen erfassten Kellett sofort. Der knöcherne Dämon wurde zum Spielball unvorstellbarer Gewalten. Im Augenblick seines Todes erstarrten seine beiden Dienerinnen, die kurz zuvor noch die Absicht gehabt hatten, Petra und Waldi erneut anzugreifen. Kelletts seelenlose Marionetten wankten. Die Macht des Bösen, die sie belebt hatte, versickerte. Ich fühlte mich von den Ereignissen, die sich überstürzt hatten, ausgelaugt. Nur langsam ließ die Spannung in mir nach. Mein Blick richtete sich auf Petra und Waldi. Der Reporter hielt seine Frau immer noch fest im Arm. Es schien fast, als hätte er die Absicht, sie nie, nie mehr loslassen zu wollen. Zu lange hatte er um sie bangen müssen. »Es ist überstanden«, sagte ich. Waldi nickte. »Es war nicht leicht.« »Es ist immer schwierig«, erwiderte ich. »Es war wie in alten Zeiten, Markus, als wir beide noch gemeinsam gegen die Wesen aus dem Schattenreich kämpften.« Ich hob die Schultern. »Es ist ein Kampf, der niemals enden kann, denn das Höllenkontingent ist unerschöpflich.« Unter unseren Füßen begann plötzlich der Boden zu beben. Petra riss erschrocken die Augen auf. »Markus, was ist das?« Ich sah, wie sich die Satanslohe verfärbte. Sie wurde orange, wechselte auf grün und schließlich flackerte sie in düsterem Violett. Der Boden bebte immer stärker. »Schnell, weg von hier!« rief ich meinen Freunden zu. Wir rannten zur Treppe, die nach oben führte. Gestein und Erdreich fielen von oben auf uns herab. Wir zogen die Köpfe ein, hielten die Arme schützend darüber. Knirschend und polternd begann sich der Einstieg zu jenem unterirdischen Raum, in dem wir noch waren, zu schließen. Die klaffende Erdspalte wurde rasch enger. Mir schoss ein Eissplitter ins Herz. Wenn es uns nicht gelang, das Ende der Treppe zu erreichen, bevor sich die Öffnung schloss, würden wir hier unten für ewige Zeiten eingeschlossen bleiben. Blitzschnell riss ich mein Hemd auf und legte das Kruzifix bloß. Mit lauter Stimme rief ich die Namen der vier Ministerpräsidenten. »Max, Edmund, Günther, Horst!« Aus den vier Kruzifixenden flogen grelle Blitze. Sie trafen die sich im Schließen begriffene Erde, stemmten sich dagegen, konnten zwar nicht verhindern, dass sich die Öffnung weiter schloss, aber es gelang ihnen, diesen gefährlichen Vorgang zu verschleppen. Dadurch gewannen wir wertvolle Zeit. »Wir schaffen es«, schrie Waldi begeistert, als er erkannte, dass sich die Bodenspalte nur noch im Zeitlupentempo schloss. »Siehst du das, Petra? Wir schaffen es!« Stolpernd und keuchend erreichten wir das Ende der Treppe. Der Schweiß rann mir in breiten Bächen über das Gesicht. Die Welt hatte uns endlich wieder.
»Last night I was digging in the cemetery. Up jumps a man, all black and hairy!«
Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Die ganze Sendung besteht aus verfälschten Zitaten aus Friedhof des Schreckens, Band 88 der Groschenromanreihe Geisterjäger John Sinclair, erschienen im Bastei Verlag. Danke, Jason. Und die Musik beigesteuert hat Screaming Lord Sutch, Großvater des Horrorrock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.